HR Info. Hessen.
Rund um den Frankfurter Flughafen soll es langfristig leiser werden. So verspricht es die schwarz-grüne Landesregierung und hat deshalb in ihrem Koalitionsvertrag eine sogenannte Obergrenze für den Lärm angekündigt. Das ist jetzt ein Thema in unserer Sendung. Ich bin Marco Schleicher. Die Pläne für die Lärmobergrenzen am Frankfurter Flughafen sollen aber erst im Laufe des Sommers vorgestellt werden. Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände VHU hat sich dennoch diese Woche dazu positioniert bei einer Pressekonferenz im Hessischen Landtag. Und unser Korrespondent Dirk Wagner war dabei.
Im Bemühen, der Politik immer einen Schritt voraus zu sein, legen Interessengruppen gerne ein flottes Tempo vor. Die VHU hat diesmal aber gleichsam die Schallmauer durchbrochen. Sie lehnt schon heute ein Konzept ab, das noch gar nicht konkret auf dem Tisch liegt. Volker Fassbender, Hauptgeschäftsführer der VHU, fasste das so zusammen.
Wir sehen keine Notwendigkeit zur Festsetzung einer Lärmobergrenze. Wir möchten warnen vor neuen Beschränkungen des Flughafens Frankfurt und auch vor neuen Verteuerungen des Luftverkehrs.
Sein Argument, weniger Lärm sei zwar wichtig, aber die Fluggesellschaften machten schon heute genug, damit ihre Maschinen immer leiser werden. Neben Fassbender saß deshalb Uwe Balser von der Fluggesellschaft Condor. Er sagte, weniger Lärm könne man auch bei den Flugzeugen erreichen, die schon längst im Betrieb sind.
Wir haben zum Beispiel an unseren Airbussen Winglets installiert, die definitiv dazu führen, dass im Anflug die Lärmbelästigung reduziert wird. Also es geht nicht nur um neue Flugzeuge, sondern man kann auch durch Anbringen von Winglets und anderen Methoden da was tun. Und dafür müssen wir handlungsfähig bleiben.
Das sei schließlich im Interesse der Fluggesellschaften. Denn oft führten technische Veränderungen an den Maschinen für weniger Lärm auch zu weniger Kerosinverbrauch. Oder umgekehrt. Entscheidend sei aber, dass Fluggesellschaften nach und nach moderne, neue Flugzeuge anschaffen. Die seien auf jeden Fall leiser und sparsamer, so VHU-Chef Fassbender.
Nur, auch das muss man sich leisten können. Sie können nicht Belastungen noch und nöcher auftürmen, dass die Fluggesellschaften ächzen und stöhnen und gleichzeitig erwarten, dass die ganz Flugs ihre ganze Flotte modernisieren.
Da kam dann das zweite Argument ins Spiel. Die Politik dürfe den Flugverkehr nicht noch teurer machen, durch noch mehr Belastungen und Abgaben. Heißt nach Lesart der VHU, die Luftverkehrssteuer muss schrittweise abgeschafft werden und keine Kerosinsteuer. Dafür solle sich Hessen auf Bundesebene einsetzen. Allerdings rechnet die VHU offenbar nicht damit, dass die Landespolitik der Hauptforderung wirklich nachkommt und auf die Lärmobergrenze verzichtet.
Wir wollen rechtzeitig darauf hinweisen, was hier auf dem Spiel steht. Und wir sind natürlich bereit, mit allen darüber dann im Detail auch noch zu diskutieren, wenn etwas Konkretes vorliegt.
Für den Fall also, dass die Obergrenze kommt und davon ist auszugehen, wurden von den hessischen Unternehmerverbänden vorab Bedingungen formuliert. Unter anderem, dass die Kapazität des Frankfurter Flughafens nicht weiter beschränkt werden dürfe. Von CDU und Grünen im Landtag kam als Reaktion auf die Forderungen der VHU deshalb erwartungsgemäß ein klares Ja zur Lärmobergrenze. Der grüne Flughafenexperte Frank Kaufmann nannte die Argumentation der VHU naiv, dass der technische Fortschritt von ganz alleine für leisere Flugzeuge sorge. Wie sich die Lärmobergrenze am Ende auf den Betrieb des Flughafens auswirke, hänge von ihrer Ausgestaltung ab. Eine Erkenntnis also bleibt. Alle warten auf den Termin irgendwann im Sommer, wenn das Konzept offiziell vorgestellt wird.
Neues Farbenspiel im Frankfurter Römer. Schwarz, Rot, Grün. Die Kenia-Koalition, jetzt steht sie endlich. CDU, SPD und Grüne haben diese Woche ihren Koalitionsvertrag offiziell präsentiert. Nach wochenlangen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen steht nun fest, was sich die drei Parteien in Frankfurt für die kommenden 5 Jahre überlegt haben. Infos zum Vertrag hat jetzt Frank Angermund für Sie.
Trotz strahlender Gesichter auf der Pressekonferenz im Frankfurter Römer, die Koalition zwischen CDU, SPD und Grünen ist keine Liebeshochzeit, sondern eine Arbeitsgemeinschaft. Das betonen alle beteiligten Politiker. Dennoch habe es eine hohe Kompromissbereitschaft bei den Verhandlungen gegeben, sagt Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD.
Es gab das komplette Paket mit Diskussionen, Nachtsitzungen, aber man hat gemerkt, das Vertrauen wächst.
Alle drei Parteien der sogenannten Kenia-Koalition finden sich in dem 69 60 Seiten starken Koalitionsvertrag wieder. Jede Partei hat Erfolge zu verzeichnen und jede Seite musste Kröten schlucken. Die SPD hat beispielsweise durchgesetzt, dass die Mieten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG jährlich nur noch um 1% steigen werden. Dazu der CDU-Vorsitzende Uwe Becker.
Also wir haben natürlich, was die Frage Mietpreisentwicklung angeht, dort miteinander gerungen. Aber auch wir sagen ja, die Entwicklung in den nächsten Jahren muss auch so sein, dass es die Mieter nicht überfordert. Insofern hat man hier einen Kompromiss gefunden, der, glaube ich, tragbar ist und auch hier den Interessen von Menschen Rechnung trägt. Also auch an solchen Stellen hat man sich aufeinander zubewegt.
Dem Wohnungsbedarf in Frankfurt will die neue Regierung wie folgt begegnen. Beispielsweise sollen leerstehende Gebäude in Wohnhäuser umgewandelt werden und auch auf landwirtschaftlichen Flächen soll gebaut werden. Allerdings soll kein neuer Stadtteil auf dem Frankfurter Pfingstberg entstehen, wie die SPD es immer wollte. Oberbürgermeister Peter Feldmann.
Und bei der Frage auch der künftigen Bebauung im landwirtschaftlichen Bereich ist festgelegt worden, es gibt keine Ausschließeritis. Auch wenn andere natürlich aus ihrer parteipolitischen Sicht es anders sehen. Das ist ihr gutes Recht.
Es gibt also auch in Zukunft Knackpunkte in der neuen Koalition. Weitere Eckpunkte des Koalitionsvertrags sind, die Gewerbesteuer wird nicht erhöht, Schulen und Kitas sollen schneller gebaut werden und über Ganztagsangebote verfügen und auch der Fluglärm soll in den frühen Morgenstunden, abends und nachts reduziert werden, sagt Oberbürgermeister Feldmann.
Bis hin zu der Frage der Senkung von Flugbewegungen. Das war heiß umstritten, ob das mit dem Koalitionsvertrag reinkommt. Da kann ich nur sagen, da bin ich allen Teilnehmern sehr dankbar, dass sie klar gesagt haben, das machen wir.
In der Frankfurter Innenstadt soll zudem mehr für die Sicherheit getan werden. Unter anderem soll die Stadtpolizei mehr Personal bekommen und es wird mehr Videoüberwachung geben, sagt der CDU-Politiker Uwe Becker.
Einmal im Bereich des Bahnhofsviertels, wo sich auch in den letzten Monaten die Situation zum Teil wieder verschärft hat, dafür sorgen, dass dort mit zusätzlicher Videotechnik mehr möglich ist. Während im Allerheiligenviertel ähnlich, also am Ende der Zeile im Seitenbereich, dort ebenfalls zusätzliche Kameratechnik einrichten.
Grüne Ideen wie Tempo 30 nachts sind dagegen vom Tisch. Und es kommt für die Grünen noch dicker. Neben dem Planungs- und Verkehrsdezernat verlieren sie auch das Integrationsdezernat an die SPD. Trotzdem finden sich auch grüne Inhalte in dem Koalitionspapier wieder. Klimaschutz, Solardächer und Passivhausbauweise. Doch auch die grünen Parteimitglieder müssen dem Koalitionsvertrag noch zustimmen, sagt die Vorstandssprecherin Marina Plockhaus.
Wenn ich nicht der Meinung wäre, dass sehr viel Grün in diesem Programm ist, wäre ich nicht dafür, es umzusetzen.
Im Gegensatz zu SPD und CDU ist bei den Grünen noch nicht klar, welche Personen die zwei verbleibenden Dezernate Umwelt und Gesundheit leiten werden. Auch wenn der Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen im Römer vorgestellt wurde, es bleibt spannend in Frankfurt. Auch, weil dann 5 Jahre lang ein Dreierbündnis gemeinsam regieren muss, das eher einer Zweckgemeinschaft gleicht.
Nachdem das Regierungspräsidium Kassel im Dezember 2015 die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb eines Windenergieparks in der Nähe des Gemündener Ortsteils Schiffelbach im Kreis Waldeck-Frankenberg erteilt hat und die Rodungsarbeiten abgeschlossen sind, beginnen jetzt die Bauarbeiten. Aus diesem Anlass fand dort diese Woche der offizielle Spatenstich statt. Thomas Korte war mit dabei.
Noch kann man nur erahnen, dass in dem großen Waldgebiet zwischen Gilserberg und Gemünden ein Windenergiepark mit 7 riesigen Windkraftanlagen entsteht. Zurzeit werden die Zufahrtswege durch den Wald angelegt, überwiegend auf bereits vorhandenen breiten Forstwegen. Schwere Lkw bringen tonnenweise Schotter, damit später die riesigen Bauteile angeliefert werden können. Zum Beispiel die rund 58 Meter langen Rotoren, erklärt Stefan Schaller, der Geschäftsführer der kreiseigenen Gesellschaft für erneuerbare Energie, VEW.
140 Meter Narbenhöhe hört sich gewaltig an. Wir werden jetzt hier im Wald, das sieht man ja hinter uns, große Einschnitte vornehmen, die aber zum großen Teil wieder zugemacht werden.
Rund 5 Hektar Wald sind zunächst dafür gerodet worden. Die größten Flächenanteile für die Standorte der 7 Windkraftanlagen selbst. Die Naturschutzbehörden hatten zwar 4 der geplanten 11 Anlagen zum Schutz von Pflanzen und Vögeln nicht genehmigt. Doch für die Waldeigentümer ist das gesamte Projekt ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll, erklärt Sprecher Werner Schütz. Daher habe man die Flächen auch gern verkauft bzw. verpachtet.
Wir haben uns für unseren kreiseigenen Anbieter entschieden. Die Gelder, die hier erwirtschaftet werden, Beschwerden sind halt hier. Und dann müssen wir sehen, dass wir wenigstens die Windkraft bei uns im Dorf lassen hier.
Gibt es anderenorts in der Regel heftigen Protest und zum Teil Widerstand gegen den Bau von Windkraftanlagen, so scheint Gemünden sich richtig darauf zu freuen, glaubt beim Bürgermeister Frank Leim.
Was wir natürlich auch noch wollen mit diesem Projekt, ist eine Bürgerbeteiligung, den Bürger mitnehmen. Und das hat hier scheinbar insgesamt auch zum Erfolg geführt und auch, dass wir ein regional ansässiges Unternehmen auch hier mit im Boot haben. Ich glaube, das kommt auch ganz gut dabei an.
35 Millionen Euro kostet der Bau des gesamten Windparks Gemünden. Die Kosten dafür wollen sich die VEW, eine Bürgergenossenschaft und ein weiterer Energieversorger teilen. Am Ende aber auch den Gewinn aus der Stromerzeugung. Und es sollen weitere Windparks mit Bürgerbeteiligung entstehen, so Stefan Schaller.
Also wir haben Größenordnung 20 weitere Windparks in der Planung, wobei wir uns darüber im Klaren sind, dass bei weitem nicht alle kommen werden. Wir gehen davon aus, dass noch 5 bis 6 realisiert werden können. Über ganz Waldeck-Frankenberg verteilt, ja.
HR Info, Hessen.
Toiletten auf Autobahnparkplätzen sind meistens keine Wohlfühlorte. Die Erfahrung haben viele von uns schon gemacht. Gerade auch in Sachen Geruch und Sauberkeit lassen sie oft zu wünschen übrig. Aber es kann auch noch schlimmer kommen. Auf einem Parkplatz an der A45 bei Herborn stehen nagelneue Toilettenkabinen und da kann einfach die Tür aufspringen. Hört sich ein bisschen an wie bei Verstehen Sie Spaß, ist aber tatsächlich ein Fehler in der vermeintlich modernen Technik. Tobias Lüppen berichtet.
Der Autobahnparkplatz Volkersbach an der A45. Alles picobello, erst im vergangenen Jahr wurde die Anlage neu gestaltet. Der Blickfang ist ein kreisrundes Toilettenhäuschen mit einem vorspringenden Dach, das wie die sprichwörtliche Untertasse aussieht. Die Kabinen haben Edelstahltüren und ein rotes Lichtsignal zeigt an, wenn sie verschlossen sind. Und sie sind auch alle verschlossen, aber nicht etwa, weil dort jemand sein Geschäft verrichten würde. Diese Toiletten haben ein Problem, wie der Autobahnvielfahrer Paul Kuhn zu berichten weiß.
Sie funktionieren nicht. Das habe ich dann von der Straßenmeisterei erfahren, von einem Herrn so und so, der mir gesagt hat, ja, die Firma kriegt diese Toilettenhäuschen nicht in Gang.
Kuhn hat schon oft an der Tür gerüttelt und wollte sich erleichtern. Vergeblich. Die Kabinen sind derzeit unbenutzbar, bestätigt Eugen Reichwein, der Regionalbeauftragte der zuständigen Landesbehörde Hessenmobil.
Sie funktionieren nicht, weil die Türen einen Mangel haben. Und der Mangel äußert sich darin, dass die Magnetschalle, die die Tür eigentlich zuhalten soll, defekt ist.
Sobald die Temperatur steigt, verziehen sich die Stahltüren, erklärt Reichwein. Und das Magnetschloss hat keinen Kontakt mehr zum Rahmen. Mit der Folge, die Tür kann aufspringen und der Toilettenbesucher sitzt unversehens auf dem Präsentierteller. Und nicht nur das, durch das Knallen der Türen gehen auch die Türscharniere kaputt. Totalschaden. Das Problem besteht nicht nur auf dem Parkplatz Volkersbach, sagt Reichwein.
Wir haben in Hessen 6 Anlagen dieser Art gebaut und überall haben wir festgestellt, dass nach relativ kurzer Zeit die Türen nicht mehr funktionieren.
Die meisten liegen an der A45, einige aber auch an der A66 zwischen Hanau und Fulda. Und alle sind schon seit Monaten außer Betrieb. Der Hersteller hatte zwar die defekten Türen gleich ausgetauscht, aber auch in den neuen steckte der Springteufel in Form des Magnetschlosses. Die vermeintlich moderne Technik hat versagt, gibt Reichwein zu. Und auch die Benutzer waren überfordert.
Wir haben festgestellt, dass die roten und grünen Knöpfe, die innen drin zu drücken sind, um das Magnet zu schließen, von vielen Leuten gar nicht verstanden worden sind. Deswegen werden wir die neuen Türen auch ganz normal wieder mit einem Drehknopf ausrüsten.
Das soll noch in diesem Sommer geschehen. Bis dahin stehen Dixi-Klos bereit, auch auf dem Parkplatz Volkersbach bei Herborn. Aber die benutzt nicht jeder gern. Vielfahrer Paul Kuhn hat schon eine Geruchsprobe genommen.
Ja, dann müssen sie mal reingehen. Vor allen Dingen, wenn die Sonne draufsteht. So lange können sie gar nicht die Luft anhalten.
Aber immerhin, die Türen lassen sich ganz einfach verriegeln.
Wenn das Konto überzogen wird, dann wird es teuer. Teilweise sogar richtig teuer. Diese Erfahrung mussten schon viele Bankkunden machen. Wie teuer die roten Zahlen bei Sparkassenkunden kommen, das hat sich die Rechercheplattform Korrektiv angesehen, ein Zusammenschluss von rund 20 Journalisten. Sie hat alle Sparkassen in Deutschland gebeten, ihre Dispo-Zinssätze offenzulegen, auch die hessischen. Und unser hessischer Spitzenreiter, das kam bei der Recherche heraus, liegt in Mittelhessen. Es ist die Kreissparkasse Weilburg. Lisa Will berichtet.
Einen satten Dispozinssatz von derzeit 12,64% verlangt die Kreissparkasse Weilburg, wenn das Girokonto ins Minus rutscht. Und das in einer Zeit, in der Geld für die Banken nie billiger war. Die Sparkassenkunden reagieren unterschiedlich auf diese Nachricht. Von Schulterzucken über gelangweiltes Gähnen bis zur Empörung ist alles dabei.
Habe ich mir noch keine Gedanken drum gemacht. Sonst war man eigentlich immer zufrieden.
Das ist die größte Unverschämtheit, die es gibt. Und das hat sie schon seit Jahren gemacht. Die lagen mal bei 18,5%. Ich fand das eigentlich unverschämt.
Ja gut, da hat man sich doch schon dran gewöhnt. Wir haben das doch seit Jahren schon, dass wir Dispozinsen so hoch hatten.
Die Kreissparkasse Weilburg möchte sich dazu übrigens nicht äußern. Sie lehnte eine Interviewanfrage des hr bezüglich der Dispozinssätze und der Rechercheergebnisse der Journalisten von Korrektiv ab, obwohl an der Arbeit der Plattform auch durchaus Kritik geübt werden kann. Das Recherchekollektiv hat nämlich die zu vergleichenden Kontomodelle nur anhand der monatlichen Grundgebühr ausgewählt. Von jeder Sparkasse das Modell mit der geringsten Grundgebühr. Genau das bemängelt Matthias Haupt vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen.
Man macht es sich dann zu einfach, indem man nur ein Basismodell miteinander vergleicht, weil in den Gebühren für Girokonten unterschiedliche Leistungen mit enthalten sind. Von der Möglichkeit der individuellen Beratung über ein dichtes Zweigstellennetz. Und man müsste immer das Gesamtpaket sich erst betrachten, damit man die gleichen Dinge miteinander in Beziehung setzt.
Außerdem haben für den Vergleich nicht alle Sparkassen ihre Dispozinssätze offengelegt und es sind nur Sparkassen untersucht worden, keine anderen Banken. Für den Verbraucher heißt es also weiterhin, die Bedingungen des gebuchten Kontomodells genau zu prüfen oder auch die hohen Dispozinsen einfach mal positiv zu sehen, so wie diese Sparkassenkundin.
Das ist einerseits nicht besonders angenehm. Auf der anderen Seite, denke ich, erzieht es vielleicht auch die Verbraucher ein bisschen darauf zu achten, dass sie ihr Konto nicht einfach überziehen.
Ansonsten hilft wohl nur eines, um den hohen Dispozinsen zu entgehen. Regelmäßig auf die Kontoauszüge schauen und versuchen, nicht ins Minus zu rutschen.
HR Info, Hessen.
Der ICE der Deutschen feiert am Sonntag seinen 25. Geburtstag und begonnen hat seine Geschichte bei uns in Hessen in Kassel. Am 29.05.1991 hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker das Signal auf grün gestellt und der erste deutsche Superschnellzug ICE konnte losrollen. Damit war das ICE-Netz eingeweiht und die Bahnkunden können seitdem streckenweise mit 250 Sachen und mehr über die Schienen brausen. Aber es gab und gibt auch immer wieder Probleme mit dem Renommier-Objekt der Deutschen Bahn. Jens Wellhöner schaut zurück.
Großer Bahnhof in Kassel-Wilhelmshöhe am 29. Mai 1991. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker überreicht den symbolischen Startschlüssel für den ersten ICE auf der nagelneuen Strecke von Hannover nach Würzburg.
Und wer es in Kassel nicht glaubt, möge um 8.14 Uhr auf dem Bahnhof erscheinen und dem durchfahrenden oder wohl auch anhaltenden Zug zuwinken.
Auch Hermann Hoffmann war an dem großen Tag für Deutschlands Bahn mit dabei. Für den eingefleischten Kasseläner war der ICE so etwas wie eine Verheißung.
An dem Vorstellungstag war ich zunächst überrascht, dass dann plötzlich auf dem Bahngleis zu lesen war, Karlsruhe. Dass ein Zug von Kassel da in diese Fernen fährt, Karlsruhe, Basel und so weiter. Und das kannte ich sonst weder im Hauptbahnhof noch in Wilhelmshöhe. Und jetzt dachte ich, aha, die Kasseler kommen allmählich in die große Welt.
Und so ging es nicht nur den Kasselern. 6 Millionen Reisende in ganz Deutschland nutzten gleich im ersten Jahr den 250 Stundenkilometer schnellen Zug. Er bot den Passagieren nicht nur mehr Tempo, sondern auch mehr Komfort, Polstersitze, mehr Beinfreiheit.
Ich war auch begeistert von dem Großraumwagen, selbstverständlich auch die Angebote der Zugrestaurants.
Und natürlich faszinierte Bahnfan Hoffmann auch die Geschwindigkeit. In nur einer Stunde von Kassel nach Würzburg, so etwas gab es bisher nicht. Die Bahn hatte für die neue Strecke 16 Milliarden D-Mark ausgegeben. Schnurgerade brausen die Züge seitdem mitten durch Berge. Rund 60 Tunnel machen es möglich. Aber am 29. Mai 1991 war das viele Geld erstmal kein Thema. Die Bahn feierte sich selbst. Dabei war der Start nicht frei von Pannen. Die ICEs ließen auf sich warten. Eine HR-Fernsehreporterin sagte damals:
und die 15 Minuten Verspätung der spektakulären Sternfahrt gehören ja noch in das alte Bahnzeitalter.
Leider sollte sie sich irren. Bahnfan Hermann Hoffmann fuhr jahrelang gerne mit dem ICE, aber...
Der ICE hat auch seine Probleme. Da schlich sich immer mehr die Unpünktlichkeit ein.
15 Minuten, 20 Minuten oder sogar eine Stunde sind keine Seltenheit. Auch erschütterte das Unglück von Eschede im Jahr 1998 den Fortschrittsglauben der Bahn. Doch nur kurz, dann ging der Ausbau weiter. Im vergangenen Jahr legten die ICEs über 25 Millionen Kilometer zurück, so viel wie gut 600 Fahrten rund um die Erde. Und bald schon soll die vierte Generation des weißen Flitzers probeweise auf die Schiene gehen. 1991 war also alles in allem doch der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Denn die Deutschen fahren weiter ICE, auch wenn er häufig Verspätung hat.
Meine Damen und Herren am Gleis 2, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
Kaum ist die Fußball-Bundesliga-Saison vorbei und die letzten Relegationsspiele sind ausgefochten, da dreht sich lustig das Personalkarussell in den Clubs. Der eine kommt, der andere geht. Und so ist das jetzt auch bei den beiden hessischen Clubs Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98. Freddy Bobic wird neuer Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt und Trainer Dirk Schuster bei den Lilien hat um seine Freigabe gegeben. Er will nämlich Trainer bei Augsburg werden. Martina Knief aus der hr-info-Sportredaktion, fangen wir mal mit der Personalie Freddy Bobic an. Ist er denn der richtige Mann für die Eintracht?
Also ich stehe ja immer auf dem Standpunkt, erstmal die Leute kommen lassen und nicht schon vorher mit Kritik um sich werfen und zu sagen, der kann das nicht, der kann das aber ganz toll und schafft der das? Ja, der schafft das bei Eintracht Frankfurt. Der hat Erfahrung gesammelt im Ausland, ein Jahr in Bulgarien als Manager bei einem dort großen Verein, dann 4 Jahre beim VfB Stuttgart. Okay, werden jetzt die Kritiker sagen, der ist aber doch rausgeflogen. Man warf ihm mangelhafte Kaderzusammenstellung vor, die sportlichen Erfolge sind ausgeblieben. Da muss der Sportvorstand, der ja zum Schluss seiner Laufbahn beim VfB Stuttgart auch ein Jahr lang schon war, dann eben dran glauben. Aber ich denke, er hat jetzt auch eine Pause gemacht. Von 2014 bis 2016 hat die auch genutzt, war unter anderem TV-Experte, hat sich so ein Netz aufgebaut auch, was ja sehr wichtig ist in dieser Branche. Deswegen sage ich, man hat sich sehr viel Zeit gelassen bei Eintracht Frankfurt, um einen neuen Sportvorstand zu finden. Und ja, ich sage, er ist der Richtige für die Eintracht.
Das sehen die Fans zum Teil ziemlich anders. Also in den sozialen Netzwerken hat es gleich richtig viel Unmut gegeben. Kaum war die Nachricht draußen. Warum ist Freddy Bobic da zum Teil so unbeliebt?
Naja, erstmal kommt er vom VfB Stuttgart. Das macht ihn in Frankfurter Kreisen nicht gerade beliebter. Dann ist er halt eben einer, der dort vorzeitig gehen musste wegen Erfolglosigkeit, das man ihm halt vorgeworfen hat. Und dieses, sagen wir mal, negative Makel trägt er halt jetzt auch mit zur Eintracht Frankfurt. Und er ist halt auch einer, er polarisiert, das muss man ganz klar sagen. Ist eben einer, der seine Meinung sagt. Und das kommt eben auch nicht immer gut an, wenn da auch die ein oder andere Meinung mal dabei ist, die den Fans nicht so gefällt. Aber ich denke, er wird jetzt kommen, er wird am nächsten Mittwoch vorgestellt und wenn er die ersten guten Personalentscheidungen getroffen hat für die Eintracht, wird er die Fans auch auf seiner Seite haben.
Der SV Darmstadt 98, der hat sich ja schon am vorletzten Spieltag gerettet, hätte am Anfang der Saison überhaupt niemand gedacht und der Trainer Dirk Schuster ist schon längst der Held der Lilien, der eigentlich auch noch einen Vertrag bis 2018 in Darmstadt hat. Warum zieht es den jetzt nach Augsburg?
Ja, hier in Darmstadt muss man sagen, hat er sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Er kam zu einem Zeitpunkt, wo die Lilien am Boden lagen, hat die beiden wundersamen Aufstiege geschafft, die Rettung jetzt am vorletzten Spieltag. Aber beim SV Darmstadt 98 muss man halt mit Bedingungen im Profifußball zurechtkommen, die den Namen Profifußball einfach nicht verdienen. Und auf der anderen Seite weckt der Trainer Dirk Schuster gemeinsam mit seinem Co-Trainer Sascha Franz eben auch Begehrlichkeiten bei Vereinen, die deutlich mehr bezahlen. Das muss man eben auch mal sehen. Und Dirk Schuster will sicherlich sich auch bei einem anderen, einem größeren Verein als Darmstadt 98 beweisen. Er ist ein sehr ehrgeiziger Trainer. Und Augsburg ist auch ein sehr ruhiges, familiäres Umfeld, fast schon vergleichbar mit Darmstadt. Und deswegen, denke ich, hat er das abgewogen und hat jetzt um seine Freigabe in Darmstadt für Augsburg gebeten.
Nicht nur der Trainer will den SV Darmstadt 98 verlassen, einige Spieler haben das auch schon getan. Es werden bestimmt auch nicht die letzten gewesen sein, die jetzt eben gegangen sind. Das ist ja ein regelrechter Ausverkauf, oder?
Das ist ein Ausverkauf. Ich hoffe, dass wir noch nicht das Wort Zusammenbruch in den Mund nehmen müssen. Viele sind natürlich auch wegen des Trainers Dirk Schuster gekommen, der fast schon ein bisschen eigenbrötlerisch, ich vermeide jetzt gerade das Wort schrullig, seine Arbeit gemacht hat. Aber die Spieler wussten, was sie an ihm haben und dass sie sich auf ihn verlassen können. Und deswegen sind viele auch seinetwegen nach Darmstadt gekommen. Auf der anderen Seite gilt das Gleiche, was ich eben für Dirk Schuster gesagt habe, auch für die Spieler, die sich hier einen Namen gemacht haben, nachdem sie bei anderen Vereinen auf dem Abstellgleis standen. Und deswegen werden die Darmstädter am Ende dieser Transferperiode wahrscheinlich so viel Geld auf dem Konto haben wie nie zuvor. Aber die Spieler, die hätten sie natürlich am Ende alle lieber behalten.
Vielen Dank, Martina Knief. Und das war auch die Sendung Hessen. Wenn Sie wollen, können Sie die nochmal bei uns nachhören. Das geht als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Marco Schleicher.